rein. Also die Predigt hat fast so ein bisschen auch biografische Aspekte meines Daseins. Jesus Christus, ganz Gott und ganz Mensch. Ja, und es ist für mich einfach in meiner Biografie immer wieder bewegend, über Jesus nachzudenken, nicht nur mit ihm persönlich zu reden, weil ich selbst ja übers Nachdenken zum Glauben gefunden habe. Ich war eben bis zum 16. Lebensjahr hier in der Partyszene Berlin-Dahlem-Dorf, Zehlendorf, Grunewald, Kudamm unterwegs und habe gar nichts mit Glauben anfangen können. Also ich dachte immer, was treibt die Menschen so früh am Sonntag? Also ihr seid ja schon ein bisschen weichgespült, 11 Uhr, ne? Also früher war das noch 9 Uhr. Ne? Was treibt die Menschen um 9 Uhr am Sonntag in den Gottesdienst? Ne? Videonetz sind wir inzwischen auch weichgespült, machen wir 10:30. Ich fand das schräg. Ich fand das wirklich schräg, dass dieser Mann, der da gelebt haben soll, hier mal so schematisch dargestellt, echt irgendwie eine Bedeutung haben soll heute noch. Okay, ein cooler Mann, aber heute lebendig mit ihm reden, wow. Und ja, ich möchte die Predigt so ein bisschen in das Thema reinbringen, der Apologetik, so nennen wir das in Wiedenest oder auch in der Theologie. Es ist im Prinzip die Lehre oder das Thema, wie kann man den Glauben verteidigen oder einfach bei Hinterfragung, vielleicht auch Angriffen, gute Erklärungen bringen. Nicht, damit wir als Sieger hervorgehen, sondern es waren ja hier Leute mit aus der Jugend von diesen 5 Jugendlichen, die mit mir diskutiert haben über Wochen und Monate. Also dieser Schritt, wo ich das erste Mal in der Jugend war und dann zum Glauben kam, das waren 6-7 Monate. Und in diesen Monaten habe ich ja mit Jugendlichen diskutiert, warum sie das glauben, warum sie dieses komische Gespräch mit der Zimmerdecke führen. Ja? Und es war für mich eben erstmal auch so ein Wegräumen von intellektuellen Aspekten oder mich selbst auch mal zu hinterfragen. Ja? Und ich möchte euch da, und das ist so mein Anliegen in dieser Predigt mit reinnehmen, wie können wir unsere Glaubensüberzeugung besser erklären? Ja? Warum ist Jesus Christus Gott? Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ja? Mein Bibellesen änderte so in manchen Missverständnissen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals schon darüber nachgedacht habt, warum Jesus von Wilden abstammt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Jesus von Wilden abstammt? Ja? Ole, keine Idee? Ja? Da steht der eingeborene Sohn. Ja? Und eingeborene, ja, eingeborene Sohn. Ihr versteht, wilde, eingeborene, ja, jetzt kommt's. Okay, bei einigen kommt's, andere denken noch nach. Also ich habe die Bibel wirklich falsch verstanden an vielen Stellen. Und deshalb ist es mein Anliegen, dass wir uns nicht lustig machen über Leute, die haben keine Ahnung von der Bibel, sondern dass wir ihnen die leidenschaftlich, aber auch pfiffig erklären. Ja? Und es gibt eben viele Fragen. Ja, wie ist das mit der Trinität? Wie ist das mit der Auferstehung? Ja? Und Zweifel sind ja erstmal gut. Denn ohne Zweifel wäre ich nicht auf den Weg gekommen, mal drüber nachzudenken. Und meine Überzeugung, es gibt keinen Gott, vielleicht auf ein bisschen wackeligen Beinen steht. Ja? Und deshalb so ein bisschen diese Predigt. Auch mit der schmerzlichen Feststellung, dass ich in der jüngeren Kirchengeschichte auch in dem evangelikalen deutschen Lager beobachte, dass für mich Grundwahrheiten der Bibel leider immer mehr aufgelöst oder zumindest hinterfragt werden. Ich war sehr frustriert, als in einem eigentlich guten Verlag vor 2-3 Jahren ein Buch erschien mit einem Zitat, wo ich dachte, was will denn der Autor sagen? Da stand drin, der Gedanke der Erhöhung Jesu ist von zentraler Bedeutung für den christlichen Glauben, in welcher Form sie, also die Erhöhung Jesu, geschah, daran hat die Bibel kein Interesse. Es ist nicht so ganz klar, meint er die Auferstehung, meint er die Himmelfahrt, aber es ist so eine Aussage und davon gibt es leider immer mehr Aussagen in einer Bewegung, die sich so ein Stück Dekonstruktion benennt. Ist das wirklich geschichtlich geschehen? Ist nicht eher der Gedanke das Wichtige oder müssen wir das geschichtlich so im Einzelnen nehmen? Und ich glaube, dass das eine sehr gefährliche und tragische Entwicklung ist, die manche aus der Motivation heraus beginnen, um anderen den Glauben nahezubringen, aber ich glaube, gerade da wird der Glaube fern, weil er nicht mehr lebendig und kraftvoll ist. Und das will ich euch ein bisschen nahebringen. Letztendlich, wir sind kurz hinter Ostern, ihr kennt diese ganzen Spiegel-Fokus-Sternartikel immer mal wieder. Ja, wer glaubt denn sowas? Ja, Christen können auch ohne Gott leben, ist so die kleine Unterschrift. Zu Weihnachten gibt es immer irgendwelche Titel, die grundlegend einfach mal Jesus und Glaube hinterfragen, meistens recht zynisch und humorvoll. Und auch da, das sind ja Gelegenheiten, man kann sich drüber ärgern oder man kann sagen, na komm, dann gehe ich mal mit Freunden, wenn sie das lesen, ins Gespräch. Und da möchte ich euch so ein bisschen Mut machen, weil ich glaube, wir haben da auch eine Schuld. Also wir haben auch eine Schuld, wenn wir Licht in der Dunkelheit sein wollen, wenn wir Liebe, ja, das wird das Bild des Salz, Salz war damals was sehr Kraftvolles in der Bibel gebraucht, Salz sein wollen, dann müssen wir auch reden. Weise reden, pfiffig reden, liebevoll reden und auf kritische Fragen Antworten geben. Und es ist übrigens nicht nur unsere Zeit, wo Glaube hinterfragt wird. Ja? Es war schon 178 nach Christus, da gab es den Philosophen Celsus. Und der hat ein Werk geschrieben, also noch gar nicht so lange nach Jesu Tod und Auferstehung, der wahre Logos. Und ein Unterkapitel war die Unsinnigkeit des christlichen Glaubens. Das gab es schon damals. Ja? Das ist nicht nur Neuzeit. 2. Jahrhundert nach Christus gab es dann die Gnosis, die Weisheitslehre, die versuchte deutlich zu machen, dass so diese Offenbarung über Gott und dass er auferstanden ist, ist überholt und zeitgebunden. Ganz spannend. Das finden wir dann nämlich, wenn wir einen Sprung machen, ins 17. Jahrhundert, in der Aufklärung wieder. Die Aufklärung war dann nochmal, was auch die Kirchentheologie richtig durchgewühlt hat. Und es waren verschiedene Leute, die große Fragen stellten. Es drückte vom nichtchristlichen rein, Karl Marx können wir da mal nennen, ne? Religion ist Opium für das Volk. Was war so seine Sicht? Ludwig Feuerbach, ein bekannter Philosoph, 1850, er sagte, Gott ist lediglich eine Projektion des menschlichen Geistes. Also der Mensch hält es nicht aus, alleine zu sein und versucht sich dann eben so ein höheres Wesen vorzustellen, um irgendwo die Dinge zu begreifen. In der biologischen Forschung nennt man das sozusagen dann die ökologische Evolution oder die religiöse Evolution, also dass der Mensch sich so seinen Gott baut. Das Tragische ist, dass sich das eben durch die Aufklärung damals so 17. bis 18. Jahrhundert in die Kirchengeschichte, in die kirchliche Theologie reingearbeitet hat, was sich teilweise in manchen Bereichen bis heute hält. Es war vor allem Rudolf Bultmann, ein Theologe, ganz irre, der hatte das Anliegen, wirklich Menschen Gott lieb zu machen. Ja? Aber er hatte auch die Überzeugung, dass es einfach zu mythologisch, zu abgefahren ist mit den Wundern, mit der Auferstehung. Und er hat diese Bewegung der Entmythologisierung des Neuen Testamentes und des Alten Testamentes gestartet. Das heißt, man muss die Bibeltexte natürlich lesen und da muss man aber überlegen, mit dem Verstand, mit der Ratio, was ist nicht so glaubhaft? Da wollten sie nicht böse lügen, die Schreiber, aber sie wollten es irgendwie verständlich machen und in ihrer Zeit und den, ich sag mal, dazu kleinen wahren Kernen rauszuarbeiten. Und das hat tragische Entwicklung genommen. Witzig war, dass er das dann nochmal begründet hat. Er hat wirklich gesagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen und Krankheitsfälle, moderne, also und mit medizinischen Geräten eben Dinge erklären und gleichzeitig in Anspruch nehmen, dass diese, so nennt er es, Geister und Wunderwelt des Neuen Testamentes heute noch gibt. Dass es sie heute noch gibt. Ja? Er sagt, und wer meint, es für seine Person tun zu müssen, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Kurz gesagt, wer an eine leibhaftige Auferstehung glaubt, wer an, dass Jesus aufs Wasser gelaufen ist, glaubt, wer an Krankenheilung glaubt, der ist ein Hindernis im Glauben, weil das kann man heute keinem modernen Menschen mehr zumuten. Hat er schon in seiner Zeit gesagt und wird heute leider immer noch teilweise vertreten oder wieder vertreten. Ja, wie gehen wir damit um? Ja, es ist heute im universitären deutschen Bereich, das ist wahrlich nicht überall in Deutschland so, eine Auslegungstechnik sehr bekannt, das ist die historisch-kritische Methode. Wir sind jetzt also gerade ein bisschen in Kirchengeschichte, tief in der Theologie drin, keine Angst, es wird noch praktischer und konkreter gleich werden in drei Fragen, aber es ist wichtig, den Denkapparat und die Denkkultur zu verstehen. Die historisch-kritische Methode ist im 18. und 19. Jahrhundert ein entwickelter Methodenapparat, also ein Herangehen zur Untersuchung von historischen Texten, nicht nur der Bibel. Und man versucht jetzt in zum Beispiel den biblischen Texten einerseits den historischen Kontext zu verstehen und ihn auszulegen. Dabei spielt die Rekonstruktion der vermuteten Vor- und Entstehungsgeschichte des Textes und seine Einbindung in das damalige Geschehen eine besondere Rolle. Ja, Die historisch-kritische Methode ist heutzutage als grundlegende Methode der Bibelauslegung in der evangelischen und katholischen Kirche anerkannt, obwohl Ratzinger, der vergangene Papst oder vorvergangene Papst, das sehr kritisch gesehen hat. Ja, also es ist auch in der Landeskirche in beiden unterschiedlich gesehen. Und trotzdem gibt es dieses spezielle Herangehen, wo man auf der einen Seite sagen muss, hey, es ist ja nicht unbedingt falsch, auch einen Text im historischen, geschichtlichen Kontext anzuschauen. Da würde ich oder würden wir auch wieder jetzt sagen, da gehen wir mit. Wir müssen gucken, in welchem Kontext Paulus den Korintherbrief schreibt und was ist gerade in Korinth passiert. Welche Nöte spricht er an? Aber weiterzugehen und dann zu konstruieren, zu vermuten, viel zu spekulieren, was da alles noch war und dann zu entscheiden, okay, also das mit den Wundern kann dann doch alles nicht stimmen und im Extrem mit der leibhaftigen Auferstehung auch nicht, das ist dann fatal. Und das hat heute doch ziemlich weiten Eingang in manchen Kreisen. Und das ist übrigens das, deshalb bringe ich das, was viele Menschen heute bewegt. Also ihr werdet vielleicht Gespräche mit Menschen gehabt haben, die sagen, ja, Jesus ist schon beeindruckend. Aber muss man das mit der Auferstehung glauben? Also wahrscheinlich war der nicht wirklich tot. Gibt es immer wieder. Ne? Und ich weiß, als wir in unserer Verwandtschaft eine Tauffeier hatten von meinem Sohn und ein Großteil der nicht-christlichen Verwandtschaft kam nach Wiedernest, da meinte ein Verwandter zu mir, das ist schon cool, wie ihr das hier macht mit dem Gottesdienst und dem Liedersingen und Abendmahl feiern. Matthias, so ist wahrscheinlich ein bisschen schräge Frage an dich. Kann man das aber auch nicht ohne diesen Gott und Jesus alles machen und trotzdem so eine tolle Gemeinschaft haben? Er guckte so in mein Gesicht und meinte, ah, du sagst wahrscheinlich nein. Und ich sagte, nein, glaube ich zutiefst nicht. Ja, er hätte das auch befürchtet. Aber also, wir haben auch meine Tochter und so, Schwieger, so mit ihm diskutiert. Es ist irgendwie noch nicht durchgedrungen, aber ich hoffe noch, auch bei den anderen, denn auch bei mir hat es ja eine Zeit gebraucht. Von daher lohnt sich Diskussion, wenn man sie wertschätzend tut und reingeht in die Themen. Und da möchte ich mal in drei konkrete Themen reingehen, weil das sind so exemplarische Themen, wo wir als Christen manchmal hochgenommen werden. Ja, Jungfrauengeburt, wer glaubt denn sowas? Ja, Trinitätslehre, ja, also ein Gott, nee, drei Götter. Gerade wenn ihr mit Muslimen im Gespräch seid, mit Menschen aus dem islamischen Hintergrund, dann ist das für sie ein großes Problem. Also wie kann denn das sein? Ein Gott, drei Götter, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gott, Vater, boah, das geht gar nicht. Und Jesu Tod und Auferstehung. Bis 14 Uhr, ne? War heute, okay, ja? Also, ich hatte die Info, es dauert heute ein bisschen länger. Nein, wir kriegen das hoffentlich hin. Jungfrauengeburt, mal ganz kurz rein in einige Texte. Und damit will ich euch nochmal deutlich machen, was passiert, wenn man Gottes Wort nicht ernst nimmt in seiner Gesamtheit. Also wir lesen jetzt mal die Texte und dann denken wir mal mit, es gäbe keine Jungfrauengeburt. Ich lese mal den ersten Text zur Jungfrauengeburt. Da heißt es in Lukas 1,26: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Springen wir in einen anderen Kerntext rein, Matthäus 1, 18. Mit dem Ursprung Jesu Christus verhielt es sich aber so, wir merken so ein paar Parallelen, wie üblich in den Evangelien, aber auch ein paar wichtige Ergänzungen. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden. Ehe sie zusammengekommen waren, heißt, ehe sie Sexualität hatten, schwanger befunden vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Ja, damals standen ja richtige Strafen auf Fremdgehen. Er möchte sie entlassen. Während dies er aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch die Propheten, der da spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist Gott. Was übersetzt ist Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, also Maria, und er kannte sie nicht, das heißt, sie hatten keine Sexualität, bis sie einen Sohn geboren hatten, und er nannte seinen Namen Jesus. Wenn wir davon ausgehen, dass die Jungfrauengeburt nicht so stimmt, dann gab es diese ganzen Aussagen der Engel in diesen Texten nicht. Ja, dann gab es diesen Traum nicht, den Jesus hatte. Dann ist das, was wir oft zu Weihnachten lesen, nur noch zu 10-20% relevant. Mir sagte mal jemand, als ich diese Predigt woanders hielt, er hatte mal so gedacht, mit der Jungfrauengeburt, das ist nicht so wichtig. Aber wow, da bricht ja richtig viel vom biblischen Bericht weg, wenn man sagt, es war keine Jungfrauengeburt. Eigentlich muss man so weit gehen, dass Josef und Maria gelogen haben. Richtige Lügner waren, richtig getrickst haben, was vertuscht haben, dass sie nämlich Sex vor der Ehe hatten und das alles erfunden haben. Ja? Und das kann es doch nicht sein. Deshalb glaube ich an diese Texte und an diese Engelserscheinung und an diese Begegnung von Engeln bei Jesus im Traum. Deshalb glaube ich, dass die Bibel Gottes Wort wahr ist. Jetzt bin ich ja Biologe, ne? Deshalb denke ich ja natürlich, das ist wahrscheinlich Ole wahrscheinlich beschäftigt, der sagt gar nicht, wie das gegangen ist. Ne? Also ich denke natürlich schon ein bisschen nach, Gott, wie hast du das mit der Jungfrauengeburt gemacht? Das kann ich nicht so ganz lassen als Biologe so. Und da gibt es in der Biologie den wunderschönen Begriff der Parthenogenese. Wer kennt den Begriff Parthenogenese? Oh, immerhin, zwei Leute im Biounterricht vor 50 Jahren aufgepasst. Sehr gut, ihr beiden Männer, ja? Oder 40, ich will euch nicht zu nahe treten. Ne? Parthenogenese wird anscheinend nicht mehr in der Biologie unterrichtet. Parthenogenese ist wirklich Jungfrauenzeugung und das gibt es bei manchen Tieren. Ihr werdet es lachen, es gibt den Marmorkrebs. Der Marmorkrebs ist ein Krebs, ein Flusskrebs, so groß, mehr so kleine Scampis oder so, ist so ungefähr ähnlich, kommt in Amerika vor und man hat sich eine längere Zeit gewundert, gerade so im Bereich der Menschen, die so Aquarien zu Hause haben. Gibt es irgendjemand von euch, der Zierfische zu Hause hat, Aquarien wie ich? Ich weiß immer nicht, warum Christen, irgendwie muss was Satanisches an Aquarien liegen. Also in fast keiner Predigt habe ich erlebt, dass Christen ein Aquarium haben. Das ist toll. Ja? Das Schöpfung Gottes in klein. Also falls ihr Kinder versucht, eure Eltern zu überzeugen vom Aquarium mit Krebsen und Fröschen, sagt der in der Predigt, hat gesagt, das ist cool. Ich habe nicht gesagt, es ist biblisch, aber es ist cool. Und wenn man diese Marmorfrische hat, Marmorkrebse hat, da war man irritiert, dass man immer mal wieder einen Krebs im Aquarium gehalten hat und plötzlich gab es Babys. Und dann denkt man eben, das ist eine spezielle Krebsart, die kann die Eier des Weibchens, die befruchten, sehr lange halten oder irgendwie wird das gehen. Bis man das systematisch untersucht hat, indem man nämlich genetisch sich angeguckt hat, wie ist denn das Genom dieses Krebs und der Krebsbabys, und man hat festgestellt, es ist identisch. Das heißt, da hat kein Männchen was reingemischt. Heißt für Männer nicht so eine gute Nachricht, jedenfalls für die männlichen Marmorkrebse, das Weibchen braucht sie im Extrem nicht. Ja? Die können aus sich selbst Babys machen. Total cool. Ja? Parthenogenese gibt es in der Schöpfung Gottes beim Marmorkrebs. Achtung, damit ich nicht falsch zitiert werde. Ich habe nicht gesagt, dass das Gott bei Maria und Josef so gemacht hat. Ich zeige nur, dass es in der Biologie, in seiner Schöpfung, zum Beispiel bei den Marmorkrebsen, durchaus das Phänomen einer Jungfrauenzeugung gibt. Daneben können übrigens Marmorkrebsmännchen mit Weibchen auch Sex machen. Und das ist auch wichtig, damit das genetische Material sich vermischt und nicht Krankheiten dann plötzlich ausufern. Oder ist das Risiko in der Jungfrauenzeugung. Aber ich sage mal, wenn Gott bei dem Marmorkrebs Jungfrauenzeugung machen kann, warum soll er das nicht einmalig in seiner Schöpfung bei Menschen auch können? Ja, aber Matthias, das ist schon kritisch und hat man ja nie wieder bei Menschen gehabt. Glaube ich, dass es ein allmächtiger Gott ist, der die Schöpfung geschaffen hat, dann kann er auch seine eigenen Naturgesetze aushebeln. Oder ist der Gott, an dem ich glaube, immer nur so groß wie mein Verstand? Dann ist er leider sehr klein. Also jedenfalls, wenn ich an meinen Verstand denke, weiß er nicht, wie es an deinem Verstand ist. Also, ein paar gute Gedanken zum Thema Jungfrauengeburt und warum wir mit gutem Recht daran glauben können, auch wenn wir wissenschaftlich denken und reflektieren. Die Trinitätslehre, jetzt machen wir mal Trinitätslehre. Ups, ein zweiter in 3 Minuten. Ja, könnt ihr, Ole, schaust auf die Kur, du schwitzt wahrscheinlich schon. Aber ihr habt auch eine gefährliche Gemeinde. Ich sehe keine einzige Uhr irgendwo. Das sollte man nie machen beim Prediger, keine Uhr hängen haben. Ja? Trinitätslehre. Wie gesagt, gerade für muslimische Menschen eine richtige Herausforderung, interessanterweise in dieser Kultur. Wie soll das gehen? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das sind doch 3 Götter. Und Jesus ist auch gerade im muslimischen Denken eine wichtige Person, aber er würde nie Gott oder Gottes Sohn genannt werden. Jetzt gehen wir mal in die Physik rein. Ja, Physik, die Trippelpunkt beim Wasser. Ja, denkt jetzt uns ganz schräg, aber es wird auch cool. Ja, der Trippelpunkt, kennt jemand den Trippelpunkt? Ja, hey Steffi, sehr gut. Eine Person. Also wenn ich es nicht gut erkläre, fragt Steffi nachher. Der Trippelpunkt ist ein Phänomen beim Wasser, was ganz irre ist. Ja, der Trippelpunkt liegt beim Wasser bei einer Temperatur von 0,01 Grad Celsius, einem Druck von 0,06 Bar. Und das Irre ist, an diesem Punkt liegt Wasser gleichzeitig als Wasserdampf, flüssiges Wasser und als Eis vor. Man kann das nachvollziehen. Ich habe das hier im Biostudium im Dahlemdorf in meinem Institut gemacht. Wir hatten so eine Kammer, man kann die in diese Temperatur, in diesen Druck bringen und dann sieht man so eine Art schneemilchige Brühe, also nicht Brühe, so ein Nebel und im Prinzip hüpft Wasser ganz schnell hin und her in diesen 3 Zuständen. Man kann es eigentlich nicht verstehen, man kann es aber messen. Ja, Steffi, war das richtig? Ja, natürlich, danke. Hab Sie auch nicht bestochen, bin ja Christ. Ne? Wenn das beim Wasser geht, warum soll das denn nicht beim allmächtigen Gott gehen? Ja, also wenn das bei so einer banalen Sache wie beim Wasser möglich ist, ja, warum nicht bei Gott? Ja, und da seht ihr, wenn man so schnell sagt, ey, das geht doch nicht. Gerade die Physik ist eine spannende Wissenschaft, weil sie an vielen Stellen an Punkte kommt, wo sie sagen, wir können was messen und beschreiben, aber eigentlich kann es nicht sein. Und trotzdem geben unsere Messungen das her. Ja? Und das finde ich so das Faszinierende, auch mal in die Wissenschaft zu schauen, in Klammern, die ja Gott entwickelt hat. Ja? Und ähnlich kann man das jetzt noch bei Jesus Christus machen. Ja? Ganz Mensch und ganz Gottes Sohn, also 2 Zustände. Dann kann man wieder sagen, ey, schwierig. Und dann sind wir beim Welle-Teilchen-Dualismus. Ja? Letzte kleine Physikvorlesung und dann landen wir langsam mit der Auferstehung. Ja? Der Welle-Teilchen-Dualismus ist in der Hinsicht wieder sehr interessant, weil man weiß, Licht kann als Welle und als Teilchen gemessen werden. Je nach Experiment hat es Eigenschaften wie eine Welle oder hat Eigenschaften wie ein Teilchen. Das widerspricht unserer Vorstellungskraft, weil entweder ist es eine Welle oder ein Teilchen, doch es ist die Realität in der Messung. Es ist bei Licht so. Ja? Und in der Hinsicht ist Licht einfach in seinen physikalischen Parametern auch wieder ein Beispiel, dass es geht, es kann etwas eins sein und trotzdem in 2 Zustandsformen gleichzeitig vorkommen. Ja? Also wenn ihr jemandem mal erklären müsst, Jesus Christus ganz Mensch und ganz Gottes Sohn und derjenige sagt, ist doch Quatsch, also ein aufgeklärter, pfiffiger Mensch wird doch nicht sagen, dass ein Mensch gleichzeitig Gott sein kann, also wie soll das gehen? Also es gibt diese Zustände in der Physik beim Licht, das, was gleichzeitig existiert. Ja? Also nicht so doof. Auch wenn wir es nicht verstehen. Und nochmal, wenn der Gott nur so groß ist wie unser Verstand, dann ist er nicht sehr groß. Bei mir ist er bei meinem Verstand sehr klein dann. Und das wäre tragisch. Ich komme zum letzten Punkt. Jesu Tod und Auferstehung, weil der immer wieder aufgebohrt wird, ob zu Ostern, ob zu Weihnachten. Ich erinnere mich noch hier, Berlin-Dahlem-Dorf, Königin-Luise-Straße. Ich saß in der Kantine in der Biologischen Bundesanstalt und so ein Kollege, der so gerne mich mal hochgenommen hat, 8 Leute in der Mensa am Tisch. Matthias, wie war das mit der Himmelfahrt? Fahrstuhl, Wolke kam, wie es bei Star Trek weggebeamt. Ich so, war am Verzweifeln. Immerhin, meine 7 Nachbarn neben dem einen hatten ein bisschen Mitleid mit mir, weil er auch andere manchmal geärgert hat. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass ich damals ein bisschen pfiffiger reagiert hätte und erklärt hätte, hey komm, du bist doch selbst hier in der Biologie, in der Physik unterwegs. Nicht alles können wir verstehen, was es trotzdem gibt. Ja, jetzt sagt man aber, okay, und das ist ja das, damit komme ich nochmal zu dieser Bewegung, die ihr teilweise im Podcast im Moment auch im evangelikalen Bereich mitbekommt, die anfängt auch aus dem evangelikalen, evangelisch-freikirchlichen Bereich Dinge zu hinterfragen. Nochmal, dieses Zitat, der Gedanke der Erhöhung Jesus von zentraler Bedeutung für den christlichen Glauben, in welcher Form sie geschah, darin hat die Bibel kein Interesse. Ich glaube, die Bibel hat ein ganz hohes Interesse, über die Auferstehung und das Sterben Jesus sehr, sehr detailliert zu berichten. Und es gab immer wieder in den jüngeren Kirchengeschichtsbereichen so der letzten 40, 50, 60 Jahre Ansätze zu sagen, zum Beispiel von einem Historiker, Johannes Friedl, Jesus war gar nicht wirklich tot. Ja, die Lunge hatte sich verkrampft, er hatte einen kurzen Atemstillstand und dann ist das Speer reingestoßen worden und dann haben die das nicht mehr mitbekommen, als er abgehoben wurde, hat er plötzlich wieder angefangen zu atmen und ist dann abgehauen, wahrscheinlich nach Indien. Und seine Jünger, die haben das dann irgendwie verschleiert, weil sie die Macht Jesu nicht schmälern wollten. Und also das sind wirklich die Erklärungen heutzutage, weil geschichtlich, dass Jesus gelebt hat, zweifelt keiner an. Ja, also da könnt ihr mit Leuten diskutieren. Jeder, der ein bisschen in der Geschichte guckt, weiß, es gibt historische Berichte, auch außerhalb der Bibel von Historikern, dass Jesus als Person gelebt hat. Das heißt, die Diskussion ist immer, ist er wirklich gestorben? Ja, und wenn er wirklich gestorben ist, er erscheint ja später den Jüngern, muss er irgendwie ja auferstanden sein oder eben das mit der Auferstehung ist alles fake. Und es gab einen Doppeldinger oder was es alles für Erklärungen gibt. Also manchmal denke ich, man muss wirklich viel Glauben haben, um das alles zu glauben, was daran nicht stimmt in der Bibel. Also allein der Gedanke, wenn Jesus nicht wirklich gestorben ist und seine Jünger haben sich sozusagen versucht, das zu vertuschen, haben gemerkt, hey, der ist gar nicht gestorben, aber okay, damit der nicht wieder jetzt gehängt wird, nicht wieder verfolgt wird, verstecken wir den und der haut schnell ab. Also ich weiß nicht, ob die Jünger dann bereit gewesen wären, später ins Märtyrium zu gehen. Die meisten Jünger sind später selbst gekreuzigt, verbrannt oder den Tieren vorgeworfen worden. Und die Bereitschaft hast du, glaube ich, nicht, wenn du weißt, dass du gerade für eine Liebengeschichte stirbst. Ja? Also das fände ich schon ziemlich abgefahren. Ja? Da muss schon ein sehr wahrer Erlebnishintergrund und eine tiefe Überzeugung sein, dass ich für einen Menschen und Gott wie Jesus Christus selbst mich kreuzigen lasse. Der biblische Bericht, wie gesagt, ist sehr konkret, wenn es um die Frage geht, tot oder scheintot. Ist er wirklich auferstanden? Ja? Es ist spannend zu sehen, wie fast, ich muss mal gucken, ob ich dazu eine Folie habe, ja, genau hier, Johannes 19, 33, wie der biblische Bericht fast wie so ein Kriminal- oder wie so ein Gerichtsprozess ein hohes Interesse daran legt, deutlich zu machen, Jesus war tot. Da heißt es, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine. Ja, gruselig, sie brachen ihm extra die Beine, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und damit konnte man sehen, er ist tot. Ja, also es war ein medizinischer Beweis. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Also der biblische Bericht hat gerade ein ganz hohes Interesse, deutlich zu machen. Es ist ein wahrer geschichtlicher Prozess. Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben. Ja? Und hier können wir wirklich gut Texte erklären, in Klammern. Ich mache euch Mut mit Menschen, dann auch diese Texte mal zu lesen, weil viele können ja über die Bibel, und so habe ich das ja früher auch gemacht, mit hoher Leidenschaft diskutieren, bei völliger Ahnungslosigkeit. Ne? Also ich war tief überzeugt, dass die Bibel nicht stimmt und dass es alles nicht stimmt, aber wusste nicht mal die Reihenfolge von Alten und Neuen Testament, die jetzt nicht so schwierig ist, in der Bibel anzuordnen. Ne? Also von daher, verfallt nicht in die Sünde, überheblich und lächelnd in solchen Diskussionen als Gewinner herauszugehen, dann verliert er geistlich, sondern versucht liebevoll dem anderen zu zeigen, dass ihr Ahnung habt, dass das eher so und so ist, dass es hier coole Beweise gibt und dann eben helfen vielen in der heutigen Zeit so eine Vergleiche auch mal aus der Physik oder Medizin, wie ich sie gebracht habe. Ich komme zur Landung. Was ist die Konsequenz, wenn man nicht von einer realen, leibhaftigen Auferstehung von Jesus Christus ausgeht, wie es immer wieder eben verkündet wurde? Es gab eben Rudolf Bultmann, der davon ausging, ja, und es gab Karl Barth damals in der Theologie, der gegen Bultmann dann antrat und eben, wie ich es auch versucht habe, an vielen Stellen gut zu belegen, doch Jesus ist leibhaftig auferstanden. Und es gab dann in einer Zeitung so eine Karikatur, man sieht so einen Friedhof, man sieht Rudolf Bultmanns Grabstein, man sieht Karl Barths Grabstein nebeneinander, man hört den Posaunenschall aus der Offenbarung und man sieht, wie Karl Barth aus seinem Grab aufersteht und aus Bultmanns Grab erschallt nur der Ruf, alles Mythos. Wenn wir nicht an eine leibhaftige Auferstehung von Jesus glauben, ist die logische Konsequenz, dass wir auch nicht leibhaftig als Christen auferstehen werden. Dass es kein ewiges Leben gibt. Wenn wir es zu Ende denken, ist es zutiefst frustrierend, was bei Bultmann am Ende rauskommt. Ja? Und zutiefst hoffnungslos. Und deshalb sind es keine Kernfragen, wo man so oder so denken kann, sondern es sind die Kernzentren des biblischen Glaubens und für die gilt es, gut zu kämpfen, gut zu diskutieren, wertschätzend zu diskutieren, bei aller Toleranz für andere Sichten trotzdem eine klare Position zu vertreten, weil es die rettende Botschaft Jesu ist. Weil Gott wurde Mensch in Jesus, hat sich reingegeben in dieses grausame Geschehen der Menschheit bis zum Tod am Kreuz für uns, weil er dich unendlich liebt. Ich bin ja auch Seelsorger. Und ich frage mich natürlich, warum kommen Menschen dazu, von einem Mythos zu reden? Warum zweifeln sie diese Texte an? Auch Christen, die ich teilweise früher kannte und die Bücher geschrieben haben, warum kommen sie zu diesem Ergebnis? Und es ist so, in der Erforschung auch der Biografie von einigen Leuten in der christlichen Szene für mich wichtig geworden, okay, ich muss mich entscheiden, es ist schwierig und es gibt Punkte, wo ich Leute verstehen kann, die im Glauben in schwere Krisen kommen. Ja, ich weiß von einigen Theologen, die haben in ihrer Familie unendliches Leid erlebt. Schwerstkranke Kinder, Tod. Wir hatten selbst in Wiedenest vor 2 Jahren einen ganz schlimmen Autounfall, wo ein Kind von einem kleinen LKW totgefahren wurde, weil es im letzten Moment, der LKW-Fahrer hatte keine Chance, ja, wirklich 2 Meter bevor der LKW-Fahrer dem Kind vorbeifuhr, sprang das Kind mit dem Rad auf die Straße. Es war aussichtslos. Und natürlich habe ich mit Gott gehadert, wie viele. Ja? Und wir haben gesagt, boah, Herr, du hättest die Möglichkeit gehabt, es nicht zu machen. Es ist nicht verständlich und ich will das nicht schönreden. Ja? Gott hat da einen besonderen Plan gehabt. Ich verstehe es absolut nicht. Und ich bin einer der Ersten, der am Himmel oben an seine Tür klopft und sagt, ich hätte gerne noch mal eine extra Audienz. Warum musste dieses Kind sterben? Warum ist dieses Leid passiert? Warum gibt es so unverständliche Dinge? Ich glaube, wenn wir als Christen das versuchen, einfach so, ah, Gott hat das irgendwie, ja, dann stimmt das zwar faktenmäßig, aber emotional holst du die Leute nicht ab. Ich sage den Leuten, ich verstehe es auch nicht, ich kämpfe mit Gott, ich zweifle manchmal an Gott und dann bin ich begeistert, dass Gott mir an ganz anderen Punkten wieder zeigt, hey Matthias, irgendwie, das kann ich dir nicht erklären, aber ich lebe und ich liebe dich. Und für mich ist es wirklich ein Trost zu wissen, dass irgendwann mal dieser Vorhang im Buch Hiob ist das angedeutet, dass vieles hinter den Kulissen stattfindet, was wir nicht verstehen. Ja, da ist mal so eine kurze Textstelle in der Bibel, dass man so hinter die Kulissen schauen kann, was läuft da ab im Himmelsreich. Ja, dann von Gott mir das erklären zu lassen, warum musste dieses Mädchen sterben? Warum gibt es Leid wie Erdbeben, was jetzt nicht Menschen verschuldet ist? Es gibt auch Leid, das wir erschulden. Es gibt Leid an uns selbst, was wir durch Sünden auslösen. Aber es gibt auch Leid, das ist nicht erklärbar. Und es wäre zu einfach, das nicht als Christ, ehrlich auch nicht Christen zu sagen. Ich verstehe Gott nicht an allen Stellen. Das ist so. Und trotzdem will ich an diesem allmächtigen Gott festhalten. Ja? Weil er Wunder tun kann, weil es eine ewige Herrlichkeit gibt und eine richtige Perspektive. Und da möchte ich euch bitten, jetzt aufzustehen. Und ich würde gerne noch mal beten. Lieber Herr, wir waren gerade bei diesem Leitthema und ich habe gemerkt im Erarbeiten dieser Predigt, dass manche Christen, Theologen an dir rumfeilen, so kommt es mir vor, an deinem Wort rumfeilen, weil sie ein unverständliches Leid in ihrem Leben haben. Und dein Wort ist ja ganz ehrlich, ob es Apostelgeschichte ist, andere Texte, der eine wird geköpft, Johannes der Täufer, der andere kommt aus dem Gefängnis frei und wir verstehen nicht, warum du nicht auch Johannes dem Täufer gerettet hast. Ja, es fällt mir manchmal so schwer, dich als allmächtigen Gott wirklich stehen zu lassen, in dem, was ich alles nicht verstehe. Und ich möchte auf der anderen Seite so danken, dass du mir dann in meiner kleinen Matthias Buchner Welt begegnest und sagst, guck mal hier, ich bin da, hier habe ich außergewöhnlich gehandelt, Matthias, siehst du das? Und das möchte ich dich hier für jeden bitten, der gerade in dieser Zweifelphase ist und sagt, wo ist Gott, wo bist du Gott? Zu merken, er antwortet vielleicht nicht auf jede schmerzliche Frage, aber er begegnet dir vielleicht ganz anders. Herr. Und ich möchte danken, dass du das tun willst. Und ich möchte dich für die von uns bitten, die gerade mit Menschen im Gespräch sind, über Glauben, über die Glaubwürdigkeit der Bibel, Gottes Wort, dass es einen Gott gibt, dass sie Geduld haben, dass sie gute Argumente haben, sie aber wertschätzend und nicht wie so Kampfwaffen rüberbringen. Ich möchte dir danken, dass hier vor 4, 5 Jahrzehnten es Jugendliche gab, die sich Zeit genommen haben, mit mir diskutiert haben, als jemand, der das alles recht lächerlich fand mit Bibel und Glauben, sodass ich merkte, hey, meine Argumente sind nicht immer überzeugend. Christen haben vieles sehr gut durchdacht und ich habe überhaupt nicht die Bibel gelesen. Und Herr, schenk gerade denen, die hier im Gespräch mit Menschen sind, die dich nicht kennen, Geduld, wirklich Beständigkeit, gut und liebevoll im Gespräch zu bleiben, damit Menschen zum Glauben kommen können, wie ich es damals konnte. Ja, und so möchte ich hier jeden segnen. Amen.